D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken. Das soll der indische Widerstandskämpfer Mahatma Gandhi gesagt haben. Verzeihen ist heute unser Thema in eine Stunde Liebe. Warum Verzeihen für uns selbst wichtig ist, das verrät zum Beispiel der Diplompsychologe Peter Groß. Und ich habe in Köln gefragt, was habt ihr denn schon mal verziehen?
So einiges.
Wenn mich jemand beleidigt, so ohne Grund oder so wie Freunde, aber dann verzeihe ich denen, weil das sind im Endeffekt meine Freunde, dann hänge ich wieder mit denen. Man kann halt nicht immer Stress haben.
So ein konkretes Beispiel fällt mir da gar nicht ein, weil ich glaube, ich sehr schnell verzeihen kann oder nicht sehr nachtragend bin. Versetze mich oft dann auch in die Lage vielleicht von jemandem, der was falsch gemacht hat und denke mir, das hätte mir genauso passieren können. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass der andere da nachsichtig mit mir ist.
Ja, wie ein Fremdgehen, Seitensprung. Das war jetzt mehr so ein Affekt.
Da musste ich schon einige dumme Sprüche verzeihen.
Die sind zensiert, sagen wir mal so.
Ja, aber das kommt aus dem Affekt und dann weiß man das ja auch, wo das herkommt. Man kann das verzeihen.
Dass sie mir abends nichts zu essen gemacht hat, das habe ich ihr verziehen.
Spielsucht von meinem jetzigen Freund und der dadurch dann halt belogen und auch beklaut und das habe ich ihm verziehen.
Tja, die haben schon vieles verziehen, die Passanten in Köln, aber gibt es vielleicht auch Dinge, die man einfach nicht verzeihen kann? Und darüber reden ist ja das eine, aber wie verzeihe ich ganz konkret? All das klären wir in dieser einen Stunde Liebe. Ich bin Till Opitz, willkommen.
D-Radio Wissen.
Verzeihen ist heute das Thema in eine Stunde Liebe und Peter Groß ist Psychologe und Psychotherapeut und schreibt derzeit an einem Buch übers Verzeihen und er hat in seiner Praxis 40 Jahre lang mit Paaren gearbeitet. Er sagt, Verzeihen ist mit das Wichtigste in einer Partnerschaft im Leben. Und ich habe Peter Groß heute gefragt, warum ist es denn so wichtig zu verzeihen?
Weil wenn man eben nicht verzeiht, dann trägt man nach und je mehr man nachträgt, desto mehr belastet man sich selber. Außerdem ist Liebe ohne Verzeihen eigentlich nicht denkbar. Also wenn ich jemand etwas dauerhaft nicht verzeihe, ist das zumindest eine empfindliche Störung der Liebe und der partnerschaftlichen Beziehung, weil ich ja dauernd etwas gegen ihn habe. Und das ist ein Störfaktor ersten Ranges.
Bevor wir jetzt dazu kommen, wie ich verzeihe, vielleicht erst nochmal, was sind denn in der Regel Verletzungen, wo es darum geht, kann ich sowas verzeihen oder nicht?
Naja, in der Partnerschaft ist eben Fremdgehen an erster Stelle oder der Verdacht auf Fremdgehen, also der falsche Verdacht. Ne? Ich werde immer verdächtigt, aber ich bin total unschuldig. Dann Lügen, also Unwahrheiten. Einfach einen im Stich lassen, also das Gefühl, ich bin im Stich gelassen. Treffe ich mit meinen Freunden und gehe nicht mit dir ins Kino. Solche Sachen.
Was passiert eigentlich bei diesem Prozess, dass ich sage, ach, ich verzeihe jetzt meiner Freundin das oder meinem Freund verzeihe ich, dass er mich da belogen hat? Ist das so eine Art, ja, vergesse ich dann, dass ich verletzt worden bin? Was ist dieses Verzeihen?
Na, das Vergessen ist, wäre nicht schlecht unter Umständen, aber das tritt nicht ein. Wir vergessen im Prinzip überhaupt nichts, letztlich. Ne? Das wird ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, aber man kann jetzt nicht etwas willentlich vergessen wollen. So funktioniert das nicht. Sondern es ist mehr der Prozess, dass ich etwas loslasse. Also das Wort loslassen ist hier ganz wichtig. Ich halte nicht etwas fest, was mir selber in erster Linie und dem anderen nicht gut tut. Und ich muss den Willen dazu haben, das loszulassen. Das ist Klugheit, das andere ist Dummheit. Wenn man viele Dinge nicht loslässt, wobei, muss ich zugeben, es manchmal nicht einfach ist, nehme ich das wie mache ich das?
Zu dem Wie verzeihe ich, kommen wir noch. Das heißt, Verzeihen entlastet mich oder entlastet das eigentlich die Person, die mich verletzt hat?
Also in erster Linie entlastet es mal mich, was die meisten Leute nicht so ganz verstehen. Die denken, ich tue das für den anderen. Und Verzeihen heißt auch keineswegs, ich heiße das gut. Keineswegs, überhaupt nicht.
Das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich verzeihe dir das Fremdgehen, das Lügen, was auch immer, sende ich dann nicht das Signal ans Gegenüber, ach komm, damit kommst du durch, dir wird ja verziehen.
Keineswegs. Ich muss das natürlich verbalisieren. Das kann natürlich der andere so verstehen. Ne? Damit tu es gerne wieder, so nach dem Motto. Man sagt ja auch Schwamm drüber. Ne? Das ist alles ein bisschen zu unspezifisch. Ich würde eher sagen, darüber muss man dann sprechen, wenn das zum Beispiel gerade bei Fremdgehen, ist es wichtig, dass man darüber spricht. Ja, das hat mich verletzt und das wird mich auch in Zukunft verletzen. Wenn ich das erfahre, wenn du das wieder machst, also wenn du mich hintergehst zum Beispiel. Aber ich verzeihe dir dieses Mal, von dem wir gerade sprechen, und ich nehme dir das nicht mehr übel.
Das heißt, ich muss dann sagen, das hat mich sehr, sehr verletzt. Ich kann aber vielleicht die Situation verstehen, unter der das passiert ist, dass du fremdgegangen bist.
Ja, ja, genau. Aber jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, den Sie gerade sagen. Ich kann das verstehen. Das Verzeihen fällt umso leichter, wenn ich mich in die Schuhe des anderen versetze. Warum hat er das gemacht? Was ist eigentlich in ihm vorgegangen? Und nicht nur mich betrachte, also meine Verletzung, sondern auch nachschaue, hat eigentlich bei dem anderen dazu geführt, dass der aus der Haut gefahren ist, mich angegriffen hat, mich beschimpft hat und dergleichen. Habe ich da Anteile davon? Gibt es andere Hintergründe, sodass ich den wieder besser verstehen kann?
Das heißt, ich sollte die Person, die mich verletzt hat, auch fragen, warum glaubst du, bist du fremdgegangen? Oder warum hast du mich da und da belogen?
Ja, beim Lügen zum Beispiel wird immer rauskommen, gibt es eigentlich nur einen einzigen Grund, Lügen, ist, ich habe Angst vor den Konsequenzen, wenn ich die Wahrheit sage. Und das ist sehr interessant, gerade in Paarbeziehungen. Ne? Kann ich dir überhaupt die Wahrheit sagen, ohne große Ängste haben zu müssen, dass du dann die Schlüssel auswechselst und mich rausschmeißt?
Jemanden nicht zu verzeihen belastet uns selbst. Trotzdem fällt uns Verzeihen oft schwer. Darüber rede ich gleich weiter mit dem Diplompsychologen Peter Groß. Das ist so schlimm, das kann ich nicht verzeihen. Das ist ein häufig gehörter Satz. Habt ihr auch etwas, das ihr eurem Partner auf keinen Fall verzeihen würdet?
Fremdgehen, definitiv.
Ich glaube, in einer Beziehung muss das jeder alles so ein bisschen für sich entscheiden. Und das sind Beziehungen sind Bauchentscheidungen. Aber Seitensprünge, glaube ich, würde ich so schnell nicht mehr verzeihen. Dann ist das Vertrauen einmal weg, dann ist es nicht mehr so clean wie vorher.
Ja, klar gibt es Dinge, die kann ich absolut nicht verzeihen. Aber vieles sollte man einfach aufgrund dessen, dass man jemanden kennt und weiß, wo das herkommen könnte, warum der jetzt so ein blödes Verhalten zeigt, einfach verzeihen auf jeden Fall.
Und moralische Dinge auf jeden Fall. Genau. Sonst kann man über alles sprechen.
Weiß ich gar nicht. Es ist jetzt noch nie vorgekommen, dass das was gewesen wäre, was ich gar nicht hätte verzeihen können. Ich glaube, das würde ich erst in der Situation merken.
Betrügen, ja, das würde ich nicht verzeihen.
Fremdgehen, Seitensprünge, Untreue. Viele können sich nicht vorstellen, sowas zu verzeihen. Natürlich habe ich auch unseren Diplompsychologen Peter Groß gefragt, gibt es wirklich Dinge, die ich niemals verzeihen sollte?
Ganz klar nein. Ganz klar nein. Wie gesagt, das ist ein Akt der Klugheit. Ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel. Fremdgehen ist ja noch vergleichsweise harmlos. Aber ein Kindsmörder zum Beispiel oder einer, der Kinder sexuell verführt hat und dergleichen. Natürlich kann man dem auch verzeihen. Die Frage ist, will ich das? Und ich würde mich immer dafür entscheiden, das zu wollen. Wozu soll ich das mit mir rumtragen mein ganzes Leben lang? Das ist einfach nicht klug.
Also ist es eigentlich was für mich selber wichtig zu sagen, ich will jetzt damit abschließen, ich will verzeihen.
Ich sage jedem, der mir sagt, das kann ich mich verzeihen oder noch schlimmer, das kann man nicht verzeihen, da macht er gleich ein universelles Gesetz draus, sage ich immer, sag doch einfach die Wahrheit, ich will das nicht verzeihen und überleg dir die Konsequenzen. Natürlich kannst du willst es nicht, okay, wenn du es nicht willst, deine Sache, dann musst du es halt tragen. Aber nicht sagen, das kann man nicht verzeihen oder das kann ich nicht verzeihen.
Wenn ich aber sage, ich kann das nicht verzeihen, das nehme ich dem oder der mein ganzes Leben lang übel. Was hat das dann für mich für Konsequenzen als Nichtverzeiher?
Na, jetzt gucken wir uns doch mal an. Nehmen wir mal an, das sind 100 Leute, denen er nicht verzeiht. Das nennt man dann Verbitterung. Gibt sogar noch in unseren Fachkreisen ein Syndrom darüber. Das ist das posttraumatische Verbitterungssyndrom oder so ähnlich. Also man geht in eine Verbitterung rein, man geht in eine misanthropische Weltsicht rein, dass die Welt und die Menschen grundsätzlich schlecht sind, was meiner Meinung nach nicht stimmt. Die Menschen sind grundsätzlich gut. Wenn ich diese Weltsicht habe, dann schließe ich mich sozusagen aus. Ich bin misstrauisch, ich stehe immer auf Zehenspitzen und denke, gleich wird mir jemand wieder was antun. Ich verliere mein Vertrauen.
Das heißt, ich kann auch wieder Vertrauen gewinnen in die Welt, wenn ich da einen Haken hintermache, eine Sache abhake, da etwas verzeihe. Aber damit entlaste ich ja nicht nur mich, sondern ich entlaste ja auch meine Freundin oder meinen Freund, wenn ich sage, ach komm, habe ich dir jetzt verziehen.
Ja, wenn ich das sage, ich muss das ja gar nicht sagen. Ich muss erst mal verzeihen für mich, da tue ich was für mich. Der andere muss dann noch nicht mal was davon erfahren. Das ist eine zusätzliche nette Geste, wenn ich dem sage, ich verzeihe dir. Allerdings muss der andere mir das dann auch glauben, ne? Und ich muss mich dann auch dran halten. Das ist nicht so einfach. Viele sagen ja, okay, ich bin ja willens, ich will ja verzeihen, aber irgendwie gelingt mir das nicht. Wie geht es denn? Was soll ich denn dann machen? Dann sage ich, okay, zum Beispiel nimm dir von der Person ein Bild, wenn du sie nicht persönlich vor dir hast, und dann sagst du, ich verzeihe dir alles, was du mir jemals angetan hast. Also machst dann gleich pauschal, alles zusammen. Sag das so lange und immer wieder, bis das für dich glaubhaft wirkt. Immer so lange, bis es für dich glaubhaft wird. Das ist ein Prozess. Das ist nicht so einfach, oft einfach mit Verzeihen, dass ich dann wirklich losgelassen habe. Aber das ist, sag mal, das Prozedere, wie ich das normalerweise vorschlage.
Verzeihen muss man wirklich wollen, sagt unser Psychologe Peter Groß. Miriam ist zurück. Miri ist Ende 20 und wieder Single. Nach einem Jahr in einer Beziehung ist sie wieder auf Männerjagd im Ruhrgebiet. Und im Liebestagebuch, da erzählt sie uns alle zwei Wochen Neuigkeiten aus ihrem Liebesleben. Zum Beispiel von diesem Sexdate mit dem alten Bekannten.
Der ist relativ groß, hat halt so schöne Teddybären-Knopfaugen und braune Haare. Also jetzt nichts Besonderes, kein Südländer, kein Schwede oder sonst irgendwas. Aber nett anzuschauen. Ich habe mir was richtig Schickes, Nettes, Heißes angezogen aus Spitze. Aber dann auch nur einen Mantel drüber gezogen und Stiefel. Und dachte mir, wenn schon, denn schon. Dann reiße ich den direkt ab, den Typ. Der hat mir die Tür aufgemacht, hat mich in dem Trenchcoat gesehen und dachte, wahrscheinlich, die Alte hat einen in der Schüssel. Und dann bin ich rein und ich habe direkt gemerkt, was für eine Macht ich bekommen habe. Dieser Anblick war göttlich. Mund war offen, Augen weit auf und ich hatte den Mantel noch an. Bin langsam rein durch den Flur ins Wohnzimmer. Dann hat die Miri sich gedacht, okay, gut, fangen wir an. Schön in Starre verhalten, stand er in der Ecke. Da habe ich meinen Mantel gelüftet und dann war erstmal ganz großes Kino angesagt. Ich bin auf ihn zugegangen, ich glaube, der ist fast gestorben. Habe ihn ausgezogen, einmal von unten bis oben abgeleckt, so von wegen ist meins. Der war echt gut. Also es war kein riesiger, es war aber auch kein kleiner, auch kein dicker, auch kein dünner. Es war ein Standard. Mit dem kann man sehr gut arbeiten. Hab ihn dann gepflegt eingeblasen. Also man merkt, wie die Knie zittern, dann ist man auf einem guten Weg. Bei ihm natürlich, nicht bei mir. Dann sind wir weitergewandert Richtung Bett. Wir haben uns dazu entschieden, beziehungsweise ich habe mich entschieden, ihn erstmal ein bisschen zu quälen und habe mich auf ihn draufgesetzt, aber erstmal nicht ganz, nur ganz, ganz vorsichtig. Wir haben auch einige Stellungen ausprobiert, er hat sehr gut durchgehalten. So eine Stunde, dreiviertel Stunde hat es schon gedauert, aber ich bin auch wirklich auf meine Kosten gekommen. Happy End, kann man sagen. Danach haben wir auch darüber gesprochen, ob wir nicht öfter uns mal treffen möchten. Ich habe ja nicht immer Bock, jagen zu gehen. Und von daher, so eine sichere Bank zu haben, ist gar nicht so schlecht. Welcome.
Miri über ihr Sexdate mit einem Bekannten im D-Radio-Wissen Liebestagebuch. Und wenn ihr mal euer Liebesleben im Radio teilen wollt, schreibt uns gerne mail@dradiowissen.de. Was Liebe aushält, was sich Paare alles verziehen haben, welche Krisen sie gemeinsam gemeistert haben. Darüber hat die Autorin Ursula Ott ein Buch geschrieben und hat dafür 7 Paare getroffen. Und ich habe sie schon vor einiger Zeit hier in eine Stunde Liebe fragen können, was Paare verzeihen lässt. Gibt es da ein Rezept, was Paare heftige Krisen meistern lässt?
Nein, Patentrezept gibt's natürlich nicht, sonst könnte ich mir das sofort patentieren lassen. Jedes Paar ist auf seine Art glücklich oder unglücklich, aber ein bisschen was kann man natürlich schon lernen, wenn man mit so wie ich das Geschenk hat, so ein Jahr mit so einem Thema zuzubringen. Das war auch wirklich toll. Für mich haben sich so ein paar Sachen haben sich dann schon rauskristallisiert. Soll ich mal sagen?
Ruhig. Welche sind das?
Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn man eine Krise geschaffen hat, das klingt jetzt total banal, aber das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man durch ein wirklich tiefes Tal zusammengegangen ist. Sag mal, ich finde das Krasseste immer noch das Paar, was durch eine Ungeschicklichkeit, durch einen Moment nicht aufpassen beim Baden am Badesee im Sommer das Kind verloren hat. Mhm. Also ein Kind ist gestorben. Die meisten Paare stehen das nicht durch.
Wie haben die das gemacht? Haben sie sich keine Vorwürfe gemacht? Haben sie sich doch überlegt, wie konnte das passieren?
Ja, also bei denen ist das echt irre. Die sagen, sie haben sich nie wirklich Vorwürfe gemacht. Und natürlich war das vorher bei denen schon so, dass wenn was schiefgegangen ist, der eine dem anderen echt nie Vorwürfe gemacht haben. Also zum Beispiel, wenn einer ein Auto gegen einen Laternenpfahl gefahren hat, so, dann hat der andere nicht gesagt, oh, bist du zu doof, du kannst nicht einparken, sondern okay, wer bringt das Auto in die Werkstatt? Und viele andere hätten das dann nicht geschafft zusammen.
Keine Vorwürfe machen ist das eine, also sozusagen den anderen vielleicht auch einfach so lassen, oder was gibt es noch für Dinge, die sich rauskristallisiert haben über die Recherche?
Wenn beide so eine gewisse Eigenständigkeit haben, also mal platt gesagt, wenn beide im Prinzip auch alleine leben könnten, dann haben sie, glaube ich, eine gute Voraussetzung, zusammen zu bleiben.
Mhm. Ich fand besonders beeindruckend auch die Geschichte von Lilly und Christian. Die sind beide so Mitte, Anfang 20.
Ja.
Da ist sie sehr stark depressiv, aber Christian hält zu ihr. Welche Motivation steckt dahinter?
Ja, das ist so das Thema. So eine Zeit lang ist der eine der Starke und dann ist der andere der Starke.
Was entscheidet denn dann, ob eben eine Krise so ein Paar stärkt, zusammenschweißt oder es dann doch eher zum Ende der Beziehung kommt?
Ich glaube, viel kommt darauf an, wie man selber in der Kindheit das erlebt hat. Also wenn man Eltern gehabt hat, die nur rumgebrüllt haben und jede Krise hat in einer Katastrophe geendet, hat man leider nicht so eine gute Ausstattung mitgekriegt. Mhm. Also Kinder aus Familien, wo am Ende zwar viel gestritten wurde, aber am Ende eine Lösung herbeigeführt wurde, die haben es leichter.
Ich habe jetzt für die Sendung auch Paare befragt, was sie selber glauben, was wichtig ist. Da kam immer wieder raus, naja, irgendwie Vertrauen, Akzeptieren des anderen, auch die Macken, sind das so Dinge, die sie auch erfahren haben?
Ja, das finde ich auch. Also bei Lilly und Christian, dem jungen Paar, da hat sie zum Beispiel so eine Tiermacke. Das kann echt nerven. Die rettet ständig Hunde im Urlaub und hat diverse Katzen und so. Das toleriert er. Umgekehrt ist so, dass er super viel am Computer nachts hockt, also so Computerspiele spielt, die sie auch seltsam findet. Aber sie hat gelernt, dass das jetzt nicht gegen sie geht.
Wie wichtig sind denn gemeinsame ähnliche Interessen? Da gibt es die einen, die sagen, das ist ganz wichtig und andere sagen, ja, das ist Unterschiede ziehen sich an.
Die Forschung zumindest ist längst bei dem Ersteren. Die Paare, die irgendwie ähnlich sind, haben eine bessere Sozialprognose als welche, die total unterschiedlich sind. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn ein Paar für sich irgendwas gefunden hat, wo sie beide glücklich mit sind. Und wenn es irgendwie eine abgedrehte Sportart ist oder wenn es irgendwie auch zusammen vorm Fernseher liegen ist oder wenn es eine Stadt ist, die beide lieben. Also man braucht schon irgendwas Gemeinsames und man braucht dann auch solche Erinnerungen. Das ist auch wichtig.
Warum gelingt einigen Paaren Beziehungen mit so einer Leichtigkeit, das gibt es ja immer wieder und anderen so gar nicht. Da kommt immer wieder dasselbe Problem und nach 3 Monaten ist dann Schluss.
Ja, ich glaube schon. Leider, dass vieles davon herkommt, wie wir das als Kinder erlebt haben, so wir selber gut angebunden waren. Andererseits, was heißt leicht und was heißt schwer? Also manche Menschen mögen aber gerne auch aus allem ein großes Problem machen und dann ist es doch auch okay. Also ich kenne auch Paare, die in einer Dauerkrise sind, aber schon seit 20 Jahren und man immer denkt, die trennen sich jetzt. Na, vielleicht brauchen die das. Also
mein Gott, die großen Schriftsteller,
ja, die großen Schriftsteller hatten auch eine große Melancholie. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass es immer Austausch gibt. Also ich mache dir ein Geschenk, du verbringst Zeit mit mir, ich guck, was du gerne isst, ich koche dir was und du bringst mein Auto in die Werkstatt. Also ich glaube, egal ob Drama oder leicht, am wichtigsten ist, dass einfach ganz viel los ist, dass ganz viel ausgetauscht wird zwischen den beiden.
Verzeihen, das heißt auch keine Vorwürfe machen, viel austauschen, sagt die Autorin Ursula Ott. Sie hat Paare getroffen, die heftige Krisen gemeistert haben und darüber das Buch geschrieben, was Liebe aushält. Genau genommen alles Geschichten von Toleranz und Verzeihen. Was Liebe aushält, kostet 16,90 Euro. Das Interview, das war eine Wiederholung aus einer älteren Sendung. Verzeihen ist verdammt wichtig, tut gut, befreit uns auch selber. Das haben wir jetzt gelernt und in der Theorie ist es jetzt vielleicht auch klar. Aber wie geht das konkret, ja, dem Freund oder der Freundin dann wirklich zu verzeihen? Das ist dann doch gar nicht so einfach. Welche Schritte gehören dazu? Das habe ich heute unseren Psychologen Peter Groß gefragt. Ich muss wahrscheinlich erstmal für mich klar haben, dass ich wirklich verzeihen will.
Will, ja. Dass ich verzeihen will, genau. Das muss mir erstmal klar sein. Diesen Entschluss muss ich als erstes fassen. Dann, wenn ich das mache, dann, wenn ich mir darüber klar bin, dann muss ich mir darüber klar sein, muss ich erst darauf warten, dass der andere sich entschuldigt? Nee, muss ich nicht. Nein. Aber wenn ich das will, dann habe ich natürlich eine Bremse. Jetzt gebe ich dem anderen wieder eine Machtposition. Erst ich kann oder will ihm erst verzeihen, wenn er sich entschuldigt. Halte ich auch für blödsinnig. Und das Nächste ist, dass ich das mich entschließe, das dem anderen entweder zu sagen oder es erstmal als innerer Prozess von mir mache. Ich lasse das los. Ich lasse meinen Groll los, meinen Ärger los, mein Nachtragen los. Und dann, wenn ich das möchte, kann ich das dem anderen auch sagen. Das kann ich natürlich auch gleichzeitig machen. Und dem anderen sagen, ich verzeihe dir das.
Gibt es da auch irgendwelche Tricks, dass ich zum Beispiel für mich aufschreibe, was hat mich eigentlich verletzt, was konkret, was möchte ich verzeihen? Also gibt es irgendwas, was ich selber machen kann, dass ich auf diesen Prozess des Verzeihens komme?
Erstmal sich kognitiv klar machen, dass ich der Leidtragende, der Nachtragende ist der Leidtragende. Ich bin der Leidtragende. Das ist erstmal ein kognitiver Prozess. Also kannst du ruhig mal eine Liste anlegen. Wem nimmst du seit Urzeiten irgendwelche Dinge übel? Fang bei deinen Eltern an, ne? Da hängt normalerweise ganz viel. Und dann hörst du auf in der Neuzeit, mach dir das klar, du kannst jede einzelne Sache mal durchgehen und dir das bewusst machen. Ja, das ist durchaus sinnvoll.
Und wann macht es wirklich Sinn, dass... auch auszusprechen, also jetzt zum Beispiel der Person, entweder den Eltern oder eben der Partnerin, dem Partner zu sagen, hiermit verzeihe ich sie, also das wirklich auch zu verbalisieren.
Es macht eigentlich immer Sinn, aber manchmal hindert einen das dran, weil man so sagt, das will ich aber diese Genugtuung, will ich dem anderen nicht geben, ne? So. Das ist dann immer noch besser, das intern zu machen oder vor allem natürlich bei Leuten, die zum Beispiel nicht mehr leben oder denen ich nicht mehr habhaft werde. Also ich persönlich habe mal eine Reise angetreten und Telefonate, als ich gemerkt habe, wie viele Frauen ich eigentlich unglücklich gemacht habe, weil ich einfach nur so ganz kurze Techtelmechtel mit ihnen angefangen habe, bin mit ihnen ins Bett gestiegen. Und als mir das klar geworden ist, habe ich versucht, die eine und die andere und die andere und so weiter persönlich nochmal um Verzeihung zu bitten. War toll, die haben ja auch alle verziehen. Die fanden das toll nach 25 Jahren.
Das kann ich mir gut vorstellen, aber dann ist doch auch wichtig für sich selber zu sagen, ach, aber ich verzeihe mir jetzt vielleicht auch, dass ich damals so war, wie ich damals war.
Ja, natürlich. So, das ist jetzt die andere Sache, das mir zu verzeihen, ist nochmal, hat noch eine Steigerung, das ist nochmal sinnvoller, ne? Mir zu verzeihen, mir nicht nachzutragen. Da kommt aber jetzt noch was anderes dazu, das davor steht, die Einsicht, ich habe Mist gebaut, also auch die Reue. Es tut mir leid und ich verzeihe es mir, ohne dass der andere mir das verzeihen muss. Ich verzeihe es erstmal mir.
Ich bin selber jetzt mal zum Beispiel ein sehr nachtragender Mensch. Vielleicht sage ich dann, ich verzeihe dir, ich verzeihe mir vielleicht auch selber, was ich selber verbockt habe. Wie kriege ich hin, dass das auch wirklich im Herzen ankommt und nicht nur Worte sind, gesagte Worte?
Dass sie sich das immer wieder bewusst machen, wenn das hochkommt, das wollte ich mir doch verzeihen. Und hiermit tue ich es wieder. Ich verzeihe mir das. Und es gibt nichts, was man sich nicht verzeihen kann. Und auch nichts, was man anderen nicht verzeihen kann, wenn man das wirklich will. Es ist ein Prozess, wenn das schlimme Dinge sind, ist es meistens ein Prozess. Das Wunder geschieht nicht, indem man das einmal sagt. Aber das Wollen ist das wirklich Wichtige.
Wie merke ich dann, ob ich wirklich verziehen habe? Also fällt dann auch was von mir ab? Ist man dann schon auch in einem anderen Zustand?
Ja, man ist erleichtert, natürlich.
Sie haben ja nun viele Paare, Beziehungen erlebt, in Ihrer Praxis auch. Was waren denn sehr schöne Geschichten von Verzeihen?
Mehrmals fremdgegangen, rausgekommen nach Jahren, dann hier in meiner Praxis, dass sich dann die Frau an den Mann gewandt hat, hat ihn angeschaut und hat gesagt, okay, ich lasse das alles los. Die beiden sich weinend in die Arme gefallen sind. Ich will Ihnen noch was Persönliches sagen. Ich habe es ja auch, bin ja auch mit Paarbeziehung behaftet. Also meine Ex-Frau, meine erste Frau, der ich 10 Jahre verheiratet war und von der ich 2 Kinder habe, die hat mir mein Fremdgehen zu Recht viele Jahre nachgetragen. Wir haben uns zwar geeinigt, dass wir die Eltern unserer Kinder bleiben und uns da nicht auseinander dividieren lassen, aber die hat immer einen Groll gegen mich gehabt. Aber irgendwann hat sie mir das gesagt, kurz vor Weihnachten, hat sie mich nach, ich würde mal sagen, grob geschätzt 20 Jahren nach unserer Scheidung, hat sie mich angerufen und hat gesagt, weißt du, Peter, ich habe dir das jetzt lang genug nachgetragen. Ich lasse das jetzt alles los. Ich verzeihe dir das alles restlos. Und wir sind gute Freunde. Und das ist schön. Das hat mich auch zu Tränen gerührt. Ich fand das toll und finde es heute noch toll. Und das ist immer möglich.
Ja, schöner Schlusssatz. Verzeihen ist immer möglich. Das sagt zumindest unser Psychologe Peter Groß. Lassen wir das einfach mal so stehen. Das war eine Stunde Liebe über Verzeihen mit Till Opitz. Danke für euer Interesse.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.